Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Markus John Henry Brown von The Speakery. Viel Spaß!
It's just different.
Jetzt habe ich frei, halt meine eigenen Fehler zu machen. Ich kann wirklich darauf schauen, was ich machen möchte. Und ich habe tatsächlich einige Jahre gebraucht, um zurückzukommen. Es ist die Bühne. Und diese Erleuchtung kam dann tatsächlich auf die Bühne 2013. Ich setze mich dann hin und versuche weiterzumachen in einem Vortrag. Aber mein Hirn arbeitet dann weiter so, oh, now I know exactly what I need to be doing. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, die großartige rhetorische, die haben Pausen drauf, die haben eine Haltung, ihre Stimme ist super, die Bilder sind immer geil, wenn man sieht, wie sie auf die Bühne, aber es ist inhaltsfeindlich, was sie machen. Und mittlerweile ist es eben so, dass ein Publikum merkt sofort, wenn das eine Keynote ist, wenn ein Keynote-Speaker, das hat er oder sie tausendmal gemacht. Das bedeutet ihnen überhaupt nicht, weil sie hauptsächlich Keynote-Speaker sind. Die wirklich spannenden Keynote-Präsentationen, Vorträge kommen von Menschen, die was Außergewöhnliches gemacht haben. If you want to be a great speaker, do something else great first.
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben mittlerweile die 218. Episode und ich freue mich ganz besonders, dass heute Markus John Henry Brown bei mir ist. Markus ist CEO und Founder der Speakery. Ihr merkt schon, wie ich ins Englische komme, denn der heutige Podcast wird nicht nur in Deutsch ausgestrahlt, sondern auch fast zur Hälfte auf Englisch, denn Markus kommt aus England. Er verrät uns, was ihn nach Deutschland brachte. Er verrät uns, wie er in der Agenturwelt Pitch-Präsentationen bis zur Perfektion geschrubbt hat. Er verrät uns, was es mit guten Vorträgen und Keynotes auf sich hat. Er gibt uns gute Tipps, wie man eine gute Performance hinbekommt, denn genau das macht er mit der Speakery von München aus. Er hilft Menschen wie dir und mir, gut zu performen auf der Bühne. Und ihr wisst ja, die Angst vor anderen etwas zu sagen, vorzutragen, ist eine der größten Ängste. Und genau hier kommt Markus ins Spiel. Ein sehr intensives, ein sehr ruhiges auch Gespräch, das wir geführt haben, ein außergewöhnliches Gespräch, so viel kann ich jetzt schon verraten. Aber Markus ist auch ein außergewöhnlicher Typ mit sehr, sehr viel Erfahrung über Kreativität, über Kommunikation und auch über Kunst. Über all das sprechen wir jetzt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht und präsentiert von Deskly, dem freundlichen HR-Startup aus Osnabrück, das euch bei der Planung eurer Büroflächen helfen kann mit einer intuitiven Desk-Sharing-Plattform. Deskly findet genau hier ins Spiel, wo wir uns fragen, wie unser Büro zukünftig eingesetzt und ausgelastet werden soll. Deskly hat eine einfache App entwickelt und in dieser App können wir als Mitarbeitende ganz einfach uns einen Platz buchen, einen Schreibtisch, einen Raum oder vielleicht unseren Parkplatz. Und dann läuft das alles auf in der Plattform und die Räume können dementsprechend auch smart geplant werden. Das Ganze funktioniert sehr, sehr einfach und ist bei vielen, vielen Unternehmen schon im Einsatz, sowohl in der Banken- und Sparkassenwelt, in der ich viel unterwegs bin, als auch bei Tech-Unternehmen wie der OMR. Bei OMR Reviews könnt ihr auch nochmal nachlesen, wie so Erfahrungsberichte aussehen. Ich verlinke euch das alles und kann euch nur raten, schaut euch das mal an. Wenn ihr euch Gedanken macht über das Büro der Zukunft, dann seid ihr auch bei Desk Sharing und dann seid ihr auch automatisch bei Deskly. Die Webseite ist desk.ly, D-E-S-K.ly und ich packe euch den Link in die Shownotes und da gibt es sogar noch einen fetten Rabatt für alle, die hier zuhören. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Markus heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City.
Hello everybody. Liebe Grüße aus München.
Wir machen das heute bilingual, Markus.
Ja, Denglisch. Ich kann nur Denglisch.
Aber wenn das ein Engländer macht, dann ist das ja auch okay. Wenn das ein Deutscher macht, wird es schwierig, ne?
Ach, mittlerweile, es gehört auch ein bisschen zu der neuen deutschen Sprache dazu, ne? Das ist safe in Ordnung, zum Beispiel.
Ich habe da neulich gerade Gegenwind bekommen auf LinkedIn. Da wurde von Sprachmüll geschrieben, weil ich zu viele englische Vokabeln drin hatte.
Ach, die sollen alle mal die Klappe halten. Das nervt einfach. Ich habe sehr lange nicht auf Deutsch geschrieben. Also wegen anderen Deutschen, die Grammar. Typen, ne? Die ausrasten, wenn da eine Komma-Fehler drin ist oder sowas, nervt unendlich. Und aber mittlerweile ist es mir Wumpe. Also da taucht immer wieder mal ab und zu mein deutsches Post bei mir in LinkedIn auf. Aber die sollten sich ein bisschen entspannen. Und nee, in AI-Gedöns vertickern und uns in Ruhe lassen.
Genau. Und vor allen Dingen Deutsche im Ausland glänzen auch nicht immer mit dem besten Englisch oder auch nicht mit der besten Aussprache. Man erkennt die Deutschen international immer, oder? Das ist auch so ein deutsches Englisch. Das ist schon speziell, oder?
Ach, ich finde das eigentlich relativ charmant. Mhm. Als Neudeutsche muss ich aber auch ein bisschen mal auf meine deutsche Kollegen aufpassen, gell? Also ich finde es nicht so schlimm. Ein paar Engländer mehr, die Deutsch sprechen könnten, das wäre auch cool.
Das wäre umgekehrt auch gut.
Und deine Zuhörer müssen jetzt mal mit meiner komische englische, denglische, hessische, bayerische Dialekt auch klarkommen. Also von daher, ich bin da relativ entspannt.
Wir freuen uns, dass du da bist und genau so wie du bist, bist du da und das ist auch genau gut. Du bist unterwegs auf verschiedenen Spielfeldern oder auch schon gewesen. Das wollen wir uns heute einmal anschauen, aber aktuell mit dem großen Projekt Speakery. Das kannst du am besten auch gleich selbst erklären. Und da kommen wir auch schon zu meiner Einstiegsfrage. Markus, wie würdest du meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht im Podcast, wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so tust?
Ich bringe Leute bei, angstfrei, mit großen Freude und Spaß auf eine Bühne zu stehen, für andere Leute irgendwas zu präsentieren, ohne sich in die Hose zu machen.
Die Bühne des Lebens.
Bühne des
Lebens.
Das ist
auch gleich so ein Bild, was ich da habe.
Yeah. Ja.
Es geht auch um Selbstbewusstsein dann, ne?
Letzten Endes schon. Aber da gibt es einen langen, steilen, steinigen Weg für meine Mentees und meine Kunden, wo sie lernen müssen. Da gehört jede Menge Arbeit dazu. Also Confidence und Selbstvertrauen ist irgendwas, was man verdienen muss. Man kann nicht aufwachen und Pille nehmen und dann ist man auf einmal volles Selbstbewusstsein. Das geht nicht. Man muss daran arbeiten. Und das ist das, was ich tatsächlich tue. Ich bringe Leute die Prozessen bei. Was für Schritte man machen muss, um eben auf einer Bühne für 17 Minuten vor einem großen Publikum zu stehen, eine tolle, spannende Geschichte zu erzählen und sie mitzureißen und auf eine spannende Reise mitzunehmen. Also das ist das, was ich tue.
Ich kenne dich ja schon oder folge dir auch schon seit einer ganzen Weile, als ich in den 2000er, Ende der 2000er in Hamburg in Agenturen gearbeitet habe und mich natürlich auch immer informiert habe, was machen die anderen Agenturen so, W&V, Horizont. Da bist du dann immer wieder aufgetaucht und zwar auch durch dein Markenzeichen, deine markante Brille. Du hattest immer schon eine markante Brille, oder? Kennt man dich auch anders eigentlich?
Oh, da gibt's horrendöse Fotos von mir als Student mit ganz billige
So rahmenlose Brille, aber so, nicht.
Hatte ich eine rahmenlose Brille? Ich glaube, ich hatte tatsächlich eine rahmenlose Brille. Ich hatte eine Ick-Berlin-Brille. Die war schlimm. Tolle Marke, aber sah nicht aus. Auf meine Nase. Nee, da war immer eine dicke, dunkle Hornbrille. War immer auf meiner Nase.
Ja, und dann warst du natürlich der Engländer in Deutschland. Mittlerweile bist du ja auch der deutsche Engländer. Also da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Kenn dich also aus der Kreativagenturwelt. Und du hast einen sehr interessanten Werdegang und bist 93, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Uns interessiert natürlich auch nochmal, wie kam es dazu? Wo kommst du eigentlich her? Gib uns gerne mal so ein Background.
Okay, also der kleine Marcus John Henry Brown wurde 1971 in der hässlichsten Stadt Europas geboren, nämlich Southampton. wurde total zerbombt von den Deutschen in den Zweiten Weltkrieg. Als meine Frau Bernadette meine Eltern zum ersten Mal kennengelernt hat, wir sind nach Southampton geflogen und meine Eltern haben eine Tour durch Southampton gemacht. Und meine Eltern so, diese Gebäude wurde auch von den Deutschen zerbombt, die auch, und es war eigentlich mal so eine Bombentour von Southampton für meine Frau. Und diese Tour endete an der Bargate mitten in Southampton, wo der tatsächlich ein Denkmal zu wie viel Tonnen TNT die Deutschen auf Southampton geworfen haben. Das ist keine Lüge. Dieses Ding steht da.
Warum gab es da eine interessante Industrie oder was wurde da zerstört?
Ja, in Southampton wurden, also es ist eine Hafenstadt und da wurden auch die Spitfires gebaut.
Ja.
Also da bin ich groß geworden. Ich wollte immer raus. Ich bin auch mit 18 von zu Hause, bin nicht geflohen, aber ich bin ausgezogen, habe mein Kunststudium in Südwestengland zu Ende gebracht, in Dartington College of Arts mit einem Schwerpunkt Performance und habe dort meine erste Frau kennengelernt und sie hat Theater studiert und ich habe Kunst studiert. Sie kam aus Frankfurt, die hat gemeint, hey Marcus, hier in Großbritannien ist nichts für uns. Wie sieht's aus mit Frankfurt? Und ich war 21, 22, hatte keine Ahnung von der Welt, war dumm wie Toastbrot und habe ja gesagt. Und bin dann nach Deutschland gekommen, habe mich sofort in Frankfurt verliebt, in Deutschland verliebt. Und von 93 habe ich versucht, meinen Weg hier zu finden. Und wenn man, also ich bin irgendwann in der Werbung gelandet, weil wenn man Kunst studiert, landet man zwangsläufig in der Werbung. Kommt man irgendwie nicht drumherum.
Wobei die Werbung ja immer dieses kommerzielle Image hatte. So das, was, ich weiß nicht, ob das in der Kunst auch immer so drin ist.
Ach, irgendwann, wenn man eine Rechnung zahlen möchte oder musste, dann werde jeder Künstler extremst kapitalistisch.
Ja.
Schnell. Ja, aber zwischen Werbung und Southampton, also mein erster Job in Deutschland, da stand ich in einer Copyshop in Frankfurt. Und habe stundenlang irgendwelche ausgedruckten Präsentationen von Unternehmensberatung oder von Firmen wie Management Circle kopiert. Und ich fand das irgendwie spannend. Ich weiß nicht, was es war, aber die Art und Weise, diese Art von Kommunikation fand ich damals super spannend. Habe ich mich selbstständig gemacht als Computergrafiker mit meiner uralten Phobis 468er Pentium 2 Rechner und habe Menükarten für Pizzerien gemacht mit CorelDRAW. Das waren die schönste Zeiten überhaupt. Und dann bin ich tatsächlich in so einer Grafikstudio für eine Unternehmensberatung gelandet und habe Tag ein, Tag aus Tausenden von Präsentationen geschwuppt für Unternehmensberater. Also das Präsentieren, Präsentationen, PowerPoint, die war eigentlich immer dabei. Also seit 93 bis jetzt. Und in der Werbung natürlich wurde PowerPoint so der Hauptpräsentationsmittel irgendwann. Also ich bin alt genug, um noch an Pitches teilgenommen zu haben, wo wir Pappen hatten.
Naja, so wie bei Mad Men, Werbeserie.
Ja, ja, genau. Also für Land Rover Kampagnen etc. Studio roch nach diese Sprühkleber oder Fixo-Gum. Mein Gott, bin ich alt. Aber ja, irgendwann ist es rübergegangen zu PowerPoint und ich habe ein großes Herz für Kommunikation und für die Werbung. Das Arbeit an sich hat mich nicht so glücklich gemacht, aber das Pitchen habe ich geliebt, weil es ein enorme performante Teil dabei und das habe ich sehr geliebt. Und so eine Präsentation zu gestalten, als ob es ein Theaterstück wäre, da habe ich damals schon irgendwie ein bisschen rumpräsentiert beim Pitchen.
Es ist ja in Deutschland auch durch diese Start-up-Welle auch in den 2000ern, als es dann in Berlin viele, viele Startups gab, die auch erfolgreich wurden. Da ist das ganze Thema Pitchen ja auch so ein bisschen in den Vordergrund gekommen, also auch in den Medien. In der Agenturwelt gibt es das schon sehr, sehr lange. Was hat dann für dich einen guten Pitch ausgemacht?
Damals oder jetzt?
Damals erstmal.
Damals, ach Gott, ich war viel zu jung und unreflektiert, um drüber nachzudenken, was ein gutes Pitch ausmacht. Also ich war unter 30 und solange ich Spaß hatte und wir den Zuschlag bekommen haben, war es mir egal, ob es irgendwie gut oder richtig war. Ich glaube, der große Vorteil von dieser ganzen Dotcom-Kram, und es war eigentlich so 97, 98, 99. Das war so die Boom-Jahre. Insbesondere in Frankfurt. Ne? Der Hanauer Landstraße wurde der Silicon Alley benannt. Blödsinn. Aber da sind sehr viele Berater, sehr viele Agenturen und sehr viele Startups rumgerannt mit ihren PowerPoint-Pitches. Und die Euphorie hat uns alle mitgetragen. Natürlich ab 2001 hat jeder irgendwie nachgefragt, ob das wirklich sinnvoll ist, was da zu sehen war. Aber davor war es einfach nur, wow, das ist eine geile Präsi, das sieht richtig cool aus, das nimmt mich mit auf diese Reise, das ist irgendwie Vision pur.
Eine neue Art, auch die Stories zu erzählen, ne?
Ja, yeah, also weil es alles möglich war. Weil es alles so neu war. Und wir waren alle völlig besoffen von die Zukunft und die Möglichkeit. Erschreckenderweise erkenne ich das wieder gerade. Also da gerade in dem Markt, insbesondere was mit Artificial Intelligence so los ist. Es erinnert mich sehr, sehr stark an 97, 98.
So der Hype.
Ja. Mhm. Ja. Besoffen von die Zukunft.
Das hatte ja auch viel mit Fleiß zu tun. Du hast gesagt, du hast tausende Präsentationen geschrubbt. Um fleißig zu sein, braucht man ja auch eine Motivation. War die Motivation einfach, Pitches zu gewinnen, oder war das auch schon wirklich, dass diese Performance hochwertig ist?
Na gut, also in der Grafikstudio, das war mein Job, das war ein Auftrag. Und die Berater damals waren sehr fordernd. Ne? Also die hatten auch einen sehr stressigen Job und die kamen rein mit einem Stapel DIN A4 Papier mit irgendwelchen Kürzeln drauf und es hieß, in 2 Stunden brauche ich das Ding. Also da habe ich gelernt, schnell Präsentationen zu machen. Die waren alle volle Fehler, weil die zum großen Teil auf Deutsch waren. Und da war da war mein Deutsch nicht so gut, dass ich irgendwie mal eine Unternehmenspräsentation für eine sehr namhaften Unternehmensberatung machen dürfte. Also da waren sehr viele Tipper drin. Aber dann, als es um Pitching ging, also da macht man eigentlich einen relativ großen Sprung. Also die letzten Pitches, die ich gemacht habe, bevor ich endlich zurück in die Selbstständigkeit gegangen bin, es ging dann tatsächlich um konkrete Antworten für ernstzunehmende Probleme, Kommunikationsprobleme oder Produktprobleme oder wie auch immer. Aber zu versuchen, auf eine sehr emotionale Art und Weise zu lösen und zu erzählen. Auch den Kunden auf eine Reise mitzunehmen, weil die teilweise auch sehr kalt und sehr nüchtern an ihren Geschäfte oder ihren Job oder ihren Kunden rangehen. Ein sehr großer, eigentlich der Hauptgedanke von Speakery ist, dass wir audience-obsessed sein müssen. Mhm. Und für einen Speaker ist der Audience ist der Kunde.
Ja.
Und damals es war eher auch in der digitale Social-Bereich. Also es sind sehr eigentlich weiche Faktoren treffen sich auf der kalte, harte, Excel-getriebene Alltagswahrheit von schwer geprüften CMOs und deren Teams. Die vergessen teilweise, dass deren Kunden Menschen sind und nicht irgendeine Position in einer Excel-Tabelle. Und das habe ich immer versucht zu erklären. Aber auch ein bisschen, also für mich war es so spannend, denn du hast ein Publikum, die sitzen teilweise um einen großen Tisch drumherum, teilweise 24 Stockwerke über eine großen Stadt. Das ist eine Inszenierung vom Feinsten.
Das ist Theater auch.
Das ist eigentlich Theater pur. Und das ist auch 2 Stunden. Und da kann man was machen mit Menschen. Und das fand ich so spannend. Und wenn wir den Pitch nicht gewonnen haben, dann sollten sie wenigstens mal eine schöne 2 Stunden gehabt haben mit uns. Das war ein bisschen so meine Gedanke.
Da gibt's mit Sicherheit noch viele, viele Anekdoten. Also wenn man dann rausgeht, sieht man die andere Agentur hochkommen und so weiter.
Yeah. Also ich war nicht immer nur, also ich habe einige sehr eigenartige Positionen in meinem Leben gehabt. Ich habe in Business Process Outsourcing gearbeitet und das ist es ist eigentlich strategischer Einkauf, aber strategischer Einkauf als Dienstleistung. Und da sind Pitches passiert, wo wir die anderen Kollegen rein und rauskommen sehen haben. Das ist für mich alles eine Inszenierung. Es ist alles irgendwie eine Geschichte. Ich betrachte mich häufig in der dritten Person, um dasselbe von außen anzuschauen und um klar zu werden, wie absurd das Leben teilweise ist. Ne? Also das will ich immer so sehen. Aber es war tatsächlich, also der Zusammenarbeit mit dem potenziellen Kunde fand ich so spannend. Das Ganze drumherum, also eher halblustig, aber der Zusammenarbeit mit dem Kunde war immer ganz toll.
Ich habe auch so ein paar Pitches mitmachen dürfen als Teil der Crew und habe so den Eindruck gehabt, es gibt so diejenigen, die versuchen zu schleimen. Also wir wollen dem Kunden irgendwie erzählen, wie toll er ist und dass wir dabei helfen, dass er noch toller wird. Und dann gab es die andere Fraktion, die gesagt hat, wir sind super straight, super hart, wir sind sehr selbstbewusst, wir gehen da jetzt rein und entweder du willst es oder nicht, aber wir haben es auch eigentlich fast gar nicht nötig, so nach dem Motto. Also diese beiden Enden habe ich so oft erlebt. Kennst du das auch so, dass man natürlich guckt, wie man da so reingeht, ne?
Ja, ich glaube, wenn man wirklich ehrlich ist, macht man alle Positionen durch in sein Leben. Wenn man junge ist und man will immer es unbedingt mal gewinnen, man glaubt, man hat bessere Chancen, wenn man ein bisschen ranschleimt. Ne? das Ranschleim.
Das sieht ja toll aus hier, der Blick von hier,
ja,
oben.
Ja, sage ich
also
immer.
Das ist ja
also,
toll.
Also wenn der toll Blick, wenn der Blick toll ist, dann sage ich das immer. Ja. Wenn der scheiße ist, dann sage ich das auch. Also hier könnte ich nicht arbeiten. Das habe ich.
Sie haben ja gar kein Tageslicht.
Sie haben gar kein Tageslicht. Oder das, mein Gott, ist das hässlich hier. Das habe ich tatsächlich gemacht. weil was bringt es denen zu sagen, was haben sie denn hier für einen schönen Blick, wenn alles, was man sieht, ist der Autobahn um, jetzt muss ich aufpassen, weil jeder kennt eine Autobahn, aber wenn man auf einer Autobahn startet, ne? Es gibt auch sehr hässliche Ecken von Deutschland, muss man ehrlich mal sagen, ne?
Die gibt's.
Aber man macht alle, so alle Phasen durch, dass man ein bisschen ranschleimt. Also das Ranschleimen fällt einem leichter, wenn das Produkt richtig geil ist, ne?
Ja, klar.
Mit zunehmendem Alter und Erfahrung weiß man, dass geile Marken meistens von Vollidioten betreut werden, die keine Liebe zu den Marken haben. Also das kann auch sehr, sehr häufig vorkommen. So opportunistische Berufsmanager. Mhm.
Die sind dann happy, große Accounts zu betreuen, ne? Stolz.
Ja, es kann, aber genau, es ist egal, ob es eine Automarke, Schuhmarke oder irgendein Putzmittel, die man in die Toilette runterkippt. Es ist denen egal. Ne? Völlig, völlig Wumpe. Mittlerweile, also ich mache kein Pitches mehr. Natürlich, ich muss teilweise ein bisschen Sales oder Neukundengespräche machen mit Speakery. Aber da bin ich sehr ehrlich. Also ich bin 52, dieses Jahr 53, will absolut definitiv mit keinen Arschlöchern mehr arbeiten. Und meine Kunden werden, also handverlesen hört sich ein bisschen arrogant, aber da gibt schon ein Chemistry Co., um zu gucken, ob wir überhaupt miteinander arbeiten können. Weil es ist in der Tat sehr intim. Was wir hier im Studio machen, persönlich versuchen sehr nah dran an der echten Mensch dran zu kommen und zu gucken, wo sie wirklich hin wollen, was deren eigenen Purpose ist und was das mit dem Publikum oder mit deren Marken oder mit deren Produkt oder überhaupt zu tun hat. Aber wenn ich in einer Sales-Situation bin oder in Pitch-Situation bin, dann bin ich freundlich ehrlich.
Ja. Bevor wir aber zu Speakery kommen, müssen wir nochmal schauen, wie das überhaupt entstanden ist. Du hast ja viele Vorträge gehalten, dann auch irgendwann mit YouTube angefangen, auch uns mitgenommen ins Laufen, in Natur, in deine persönliche Geschichte. Und die persönliche Geschichte, die hat sich ja irgendwann auch verändert. Wie kam es denn dazu, dass du auch was Eigenes machen wolltest dann wieder?
Ja, irgendwann stand ich 2013 auf die Bühne beim Republika und habe einen Vortrag gehalten über meine digitale Charaktere, die ich bis dahin entwickelt habe. Und die habe ich neben einen Job gemacht, so nebenbei. Und ich stehe auf die Bühne und sprich mit dem Publikum und merke, das macht mir gerade keinen Spaß. Das ist ein Keynote. Ich versuche hier gerade was zu werden, was ich eigentlich gar nicht bin. Aber, oh, Moment mal, hier ist eine Bühne, hier ist ein großes Publikum, hier ist Technik ohne Ende, eine riesengroßen. Ah, das könnte ich mal benutzen. Das könnte ich wirklich benutzen als eine Möglichkeit, irgendwas Performantes zu machen. Meine ursprüngliche Idee fürs Leben, so Performance Art oder irgendwie der Welt besser zu machen mit Performance. Hört sich ein bisschen groß an als Idee, aber das war tatsächlich das, was ich vorhatte. Und diese Idee hat mich nicht losgelassen. Und ich habe dann angefangen, das Format Bühne, Konferenzbühne, PowerPoint zu erforschen als Kunstprojekt zu überlegen, okay, was kann ich denn da machen? Was für Geschichten kann ich hier erzählen? Und wie kann ich eine Business Conference oder Festival wie The Republica auf eine sehr, sehr eigenartige Reise nehmen? How can I hack a business conference? Also das war ein bisschen so der Gedanke. Und auf der Weg dahin, mit den Überlegungen, war ich mal auf der Demexco und dachte, meine Güte, wenn echten Menschen sehen würden, was hier so stattfindet auf diese Businessbühne, dann Mistgabel und Fackeln draußen an der Kölner Messe würde stattfinden. Und dann dachte ich, okay, das ist auch eine nette Idee. Was ist, wenn ich den Außenwelt hier reinbringe? Was ist, wenn ich versuche, einen Spiegel zu das ganze Business präsentieren, Business Conference Getue? Wenn ich da so eine Spiegel Spiegel hinhalte und zeigen, guck mal, das ist das, was ihr sagt, das ist das, was ihr macht. Und da habe ich dann angefangen, die Presentaventions zu entwickeln. Und die sehen aus wie ein Keynote, fangen an wie ein Keynote. Nach ungefähr 5 Minuten merkt das Publikum, oh, Moment mal, hier passiert was ganz was anderes. Und dann am Ende sind sie leicht schockiert. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, stehen sie auf und applaudieren, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Und das habe ich dann gemacht zwischen 2013, 2014 war das erste. Das war The Snowden Pitch. Das ging um, das war eine Präsentation, in dem ich eine Kunstfigur, der Kunstfigur Marcus Brown gespielt habe, der Inhaber von einer Werbeagentur für Espionage. Und er musste, der wurde eingeladen von einem NSA, eine Kommunikationskampagne zu entwickeln. Und diese Kampagne hieß The Everyday Hero, Whistleblower. Dass man einen Protagonist entwickelt, der so tut, als ob er die NSA whistleblowed, um den ganzen Welt zu erklären, was die für geile Produkte haben und was die kosten. Und es gibt tatsächlich eine Preisliste für die NSA damals, oder gab eine mit den Produkten und was die Unit costs. Und das war die Idee und das hieß The Snowden Pitch. Und das war der erste. Und der letzte war 2022, The Hustle Royale. Und damit habe ich aufgehört. Und dann ganz auf Speakery. Und dann mich ganz auf Speakery konzentriert.
Das heißt, du hast ja geschaut, wie kannst du die Punkte verbinden, oder? Connecting the Dots, sagt man, wenn man so zurückschaut und guckt, was habe ich bisher gemacht, was hat mir Spaß gemacht, was möchte ich vielleicht auch erreichen? Du hast gesagt, wolltest die Welt auch verbessern, so gut du das kannst. Mhm. Ich glaube ja, dass viele in der Arbeit so Zweifel haben, ist es das eigentlich, was mich als Mensch ausmacht, was ich wirklich tun will, oder mache ich das einfach nur, um über die Runden zu kommen, mache ich das, weil andere das von mir erwarten. Aber irgendwann hat jeder, glaube ich, den Punkt, wo er sich diese Frage mal ehrlich stellt. Einige haben das in der Mitte ihres Lebens, andere haben das vielleicht auch schon eher. Aber die Frage ist für mich, wie connectet man denn die Dots? Damit wir mal schön beim Deutschen und beim Englischen bleiben. Steve Jobs hatte darüber ja auch mal eine Rede gehalten vor Studenten. Und damit verbunden ja auch diese Frage, die mit New Work zu tun hat, dem Thema auch des Podcasts. Wie findet man heraus, was man eigentlich tun will? Was kannst du da für Tipps geben? Was hat dir geholfen? Hast du in irgendeiner Form reflektiert, mit Leuten auch darüber gesprochen?
Lustigerweise, letzte Woche bei Miss Germany mit den Finalisten haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man seinen eigenen Purpose findet oder wiederfindet und auch verliert.
Ja.
Ich wusste mit 4 Jahren, was ich machen wollte. Ich saß mit 4 Jahren vom Fernsehen, habe zum ersten Mal Fred Astaire und Ginger Rogers gesehen, Schwarz-Weiß-Film, die haben getanzt und schwebte über den Bildschirm und über den Tanzboden. Und ich habe meine Mama ins Wohnzimmer reingerufen und hat gemeint, das will ich mal in meinem Leben machen. Ich will auf eine Bühne, ich will das machen. Und sie hat das dann, oder meine Eltern haben das dann unterstützt. Und ich habe von 4 Jahren bis 14 habe ich fast jeden Abend getanzt. Und der ursprüngliche Idee, was ich als Jugendlicher oder Kind für eine Idee im Kopf hatte, war Profitänzer. Das war die Idee. Genauso sein wie Fred Astaire. Aber mit 14 habe ich festgestellt, dass ich schlicht und einfach nicht gut genug war. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt so viel Bühnenerfahrung, dass ich wusste, dass die Bühne fasziniert mich. Irgendwas ist da, was mich total fasziniert. Dieser Konstrukt Publikum, Bühne, Licht, Technik, Gewerke drumherum, Regie, Inszenierung, Storytelling, das ist mein Ding, das ist mein Welt. Und das hat mich auch durch mein kompletten Studium begleitet, auch als ich mit Malen und so angefangen habe. Ich habe immer die Tanz- und Theaterstudenten gemacht. Und dann irgendwann ist das alles ein bisschen verloren gegangen durch Erwachsenwerden, durch eher Papa werden, Scheidungen, Mental Health Krisen, man verliert seinen Weg, man nimmt einen Job, den man vielleicht nicht machen möchte, man nimmt einen Job, den man machen muss.
Ja.
Und irgendwann war für mich Schluss. Ich habe mit großer Hilfe von meiner Frau und es war tatsächlich mein lieber Freund Sascha Lobo, der mich aus der Werbung rausgeholt hat. Der hat gemeint, Max, du musst damit aufhören. Du musst damit aufhören. Mach dich bitte, bitte selbstständig. Und er hat sich mit meiner Frau, meiner zweiten Frau, die Bernie, es ist gegen mich verbunden und und ins Selbstständigkeit gezerrt und war goldrichtig, ne, weil ich habe dann gemerkt, so jetzt habe ich Freiheit, meine eigenen Fehler zu machen. Ich kann wirklich darauf schauen, was ich machen möchte. Und ich habe tatsächlich einige Jahre gebraucht, um zurückzukommen. Es ist die Bühne. Und diese Erleuchtung kam dann tatsächlich auf die Bühne 2013, ungefähr nach 15 Minuten. Den Moment kann man tatsächlich sehen. Ich setze mich dann hin und versuche weiterzumachen in einem Vortrag, aber mein Hirn arbeitet dann weiter so, oh, now I know exactly what I need to be doing. Und auch jetzt, also jetzt, jetzt, dass ich gemerkt habe, eigentlich will ich nicht mehr selber auf die Bühne sein. Meine wirkliche Purpose in dieser ganzen Welt ist, Leute zu helfen, da ihren Spaß zu haben, in den Spotlight zu brillieren und Leute auf eine Reise zu nehmen und in den Schatten zu sein und eher als Mentor.
Du bist mehr Jürgen Klopp als der Stürmer auf dem Feld selbst. Mittlerweile.
Ich hasse Fußballvergleiche. Das ist so billig. Das geht da in deine Ecke und schäm dich. Aber ein bisschen, ja. Also ich, das war ein großes Stück Arbeit dieses Jahr, beziehungsweise 23. Es fing November 22 an, nach den letzten großen Performance. The Hustle Royale. Das hat mich dann ein bisschen fertig gemacht. Und dann habe ich mich zurückgezogen und haben versucht das ganze Erlebnis durch die Produktion und das Schreiben und auch die Inhalte von diese große Stück, die ich da geschrieben habe, die sehr aufwendig war. Es gibt ein einziges Slide in The Hustle Royale hat mir 2 Wochen gekostet. Und man sieht es gerade mal für 30 Sekunden. Also das ist wirklich ein Unsinn, was ich da betrieben habe.
Bist du Perfektionist?
Ja. Ist nervig. Es nervt mittlerweile eher ein bisschen anders. Das ist der Vorteil von jetzt. Ich kann meine Art, ich habe eine Art Perfektionismus, sagen wir es mal so. Es ist eine Perfektionismus, das ist eher so eine Casey Neistat Perfektionismus statt einer Peter McKinnon Perfektionismus. Also das ist, es ist sehr viel Gaffer-Tape, es ist sehr viel Marker, es ist sehr viel Papier, das ist sehr viel irgendwie, es sieht von außen vielleicht nicht so perfekt aus, aber die Arbeit, die da reingesteckt wird, das ist...
Aber genau so soll es sein, ne?
Das ist der Look and Feel, die ich unbedingt haben möchte. Und das ist irgendwie für mich persönlich toxisch, das macht mich krank, es macht mich fertig und es macht alle um mich herum kirre, weil die mich einfach wochenlang nicht sehen. Ne? Also ich verschwinde, für Hustle Royale bin ich wochenlang im Wald verschwunden mit einer Solargenerator und meine ganze Kamera-Equipment und Beleuchtung und Tonkram, um die Waldsequenzen zu drehen. Aber jetzt kann ich meine Mentees und Kunden ein bisschen davon anbieten, um näher dran zu kommen an dem Produkt, die sie unbedingt haben wollen. Und das ist in der Tat scheint sehr hilfreich zu sein und ist viel gesünder für mich. So, und zurückzukommen zu dann habe ich da Tipps dafür. Ich habe das so gemacht. Ich habe auf meine Freunde gehört, auf meine Frau gehört. Die Bernie musste sehr leiden mit mir, weil erst Pandemie. Also mir hat mal die Bühne weggenommen. Du kannst mal vorstellen, wie ich zu Hause da rumlag. Also ich habe da wochenlang einfach nur rumgerollt. Und nach der Hustle Royale auf die Freunde, die wirklich festgestellt haben, Markus, das ist nicht gesund, was du da machst, was du da sagst, was willst du eigentlich machen, weil irgendwie das hat dich nicht glücklich gemacht. Und dann sehr viel gelesen. Ich habe unfassbar viele stoische Kram gelesen, um rauszufinden, warum ich so unglücklich wurde. Und dann Schritt für Schritt in Richtung harten Cut. Also das war sehr wichtig, zu sagen, pivot now.
Weil ich sage, Unzufriedenheit kann auch ein großer Motor sein für Veränderung. Ja? Dass man, mir geht das immer so, wenn ich merke, irgendwas frustriert mich, ich kann es aber gar nicht genau sagen, was es ist manchmal, dann weiß ich aber auf jeden Fall, ich muss irgendwas ändern. Ich muss jetzt ins Tun kommen, ich muss jetzt ran da. Und manchmal heißt das auch eine große Veränderung, manchmal auch nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, so kann das jetzt gerade nicht bleiben.
Das ist der große Vorteil von der Selbstständigkeit. Ich habe eine Firma, eine Kapitalgesellschaft gegründet. Das war mir wichtig, dass es eine Firma ist und nicht irgendwie Markus als Selbstständiger. Ich wollte
Freelancer.
Ja, es war wichtig, dass es eine Firma war. Also für die ersten, ich habe Also mein zehnjähriges, ich feiere meine zehnjähriges Anfang Juni. Die ersten, also innerhalb dieser 10 Jahren habe ich drei Pivots hingelegt. Und das kannst du auch machen. Das ist Jobhopping in deiner eigenen Firma. Einfach zu sagen, that's not working, let's try something else. Und der vorletzte Pivot war, okay, lass uns das viel einfacher machen für alle das hieß Marcus John Henry Brown Office for Creative Intelligence. Habe ich nie verstanden. Habe ich selber nie verstanden, was das soll.
Klang gut,
war inhaltsfeindlich. So, Creative Consultant, weiß nicht, was das soll, aber hat ein bisschen beschrieben von, also das, was ich gemacht habe. Dann die Entscheidung, all in mit Performance Kunst und zu sagen, Marcus ist ein Performance Künstler und das ist das, was er macht und man kann The Passing oder Flex oder wie auch immer buchen für Konferenzen. Das hat wunderbar funktioniert. Da haben Leute gesagt, okay, jetzt verstehe ich, was der Marcus macht. Das war super für allen. Aber der smartesten Move bis jetzt war die Pivot mit Speakery zu sagen, okay, wir nennen die Firma um und der Fokus ist, also auf das der plumpste Art, das zu erklären, Speaker Training. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert, weil das baut auf alles anderen auf. Ich habe da ein Track Record mit den Performances und ich bin noch aktiv. Also das ist auch ganz wichtig für die Menschen, mit denen ich arbeite, weil die wollen natürlich niemanden, keine Ahnung, die wollen getrained werden, gecoacht werden von jemandem, der das nicht nur konnte, sondern aktiv noch kann.
Ja.
Das ist ganz wichtig. So, und der wichtigste Schritt da war tatsächlich dieses Studio in Taufkirchen anzumieten und zu sagen, okay, ich meine es ernst, auch wenn, und das habe ich im April 21 mitten in der Pandemie gemacht, irgendwann ist diesen Mist vorbei, ich brauche einen Ort mit einer Bühne, mit Spotlights und mit Kameras und Mikros und Headsets und den ganzen Gedöns, weil irgendwann ist es vorbei und Menschen werden wieder auf Bühnen stehen wollen. Und das war ein bisschen so der emotionale Push für mich, zu sagen, okay, we go all in on Speakery.
Point of no return.
Yeah, erreicht. Very much so, yeah, yeah.
Ja, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, also Raum, die physische Begegnung. Wir haben in der Pandemie gelernt, wie wir digital zusammenarbeiten können. Das hat seine Vorteile. Aber sich vor Ort zu treffen, hat unbestritten auch seine Vorteile. Das ist in verschiedenen Arbeitsformen oder auch in verschiedenen Branchen sicherlich so, dass man das gut kombinieren kann, würde ich sagen. Dass man aber auch schauen muss, warum treffen wir uns vor Ort? Warum gehen wir in ein Studio? Vielleicht nimmst du uns mal mit in das Studio. Wie sieht das aus? Was für eine Magic passiert da?
Ah, the Magic. Also das Studio ist eigenartig. Ich habe versucht, es so zu bauen. Es ist super gemütlich. Also wenn Leute zum ersten Mal hier reinkommen, die fragen immer, ob sie in Schuhen aussehen sollen, was ich total spannend finde. Es ist sehr idyllisch hier. Wir sind noch im Kreis München. Es ist, Taufkirchen ist 15 Minuten von dem Zentrum von München entfernt. Aber es ist Land. Also man kann hier die Alpen sehen und das Studio ist, ja, und das Studio ist direkt an der, Hachinger Bach. Es ist wunderbar.
Ein toller Blick.
Ja, jeder. Schwärmt von dem Blick. Vor allen Dingen die Forellen sind wieder da, habe ich heute gesehen. Also es wird langsam Frühling hier. Ich bin kein Unternehmer. ich sehe mich nicht als Unternehmer oder als Entrepreneur. Ich sehe mich mehr als immer noch als Künstler und dass jeder Kunden als Teil von meiner großen Performance, die wir gemeinsam bauen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, mit besseren Präsentationen. Und das Studio ist tatsächlich eher also eine Art Installation. Sehr viel Einfluss von der Flux-Gruppierung aus New York. Es gibt sehr viele Objets d'art und Kunstobjekte und Bilder von ehemaligen Performances von mir und eine Wall of Fame von Menschen, die hier im Studio auf die Bühne standen. Es ist sehr, es sieht nicht aus wie ein Büro, das war mir sehr, sehr wichtig. Es gibt einen relativ großen, kleinen Bühne.
Es ist eigentlich mehr eine Werkstatt als ein Büro, oder? So stelle ich mir das vor, auch wenn ich noch nicht da war.
Ja, schon. Also es ist multifunktional. Ich glaube, ich habe jetzt mal den Endversion gefunden. Das funktioniert exzellent für Gruppen. Also ich habe auch Gruppen hier drin. Es gibt Ecken zu arbeiten, es gibt Ecken auszuruhen, es gibt Ecken, um Podcasts zu machen, es gibt Ecken und es gibt die Bühne. Und eine riesengroßen Whiteboard gegenüber von die Bühne und wir arbeiten an Keynotes zusammen auf dem Whiteboard, dann gehen die Leute auf die Bühne, dann wird geübt, dann wird probiert, dann wird geändert, dann wird gescheitert, dann wird brilliert. Und also die Bühne sieht genauso aus wie eine Konferenzbühne. Es hat ein Podium, es hat Speaker Monitors, sodass die Leute ihren Slide sehen können und einen riesengroßen Bildschirm. Ich wollte diese echte Situation für Menschen bauen, weil für sehr viele Corporates, wenn sie überhaupt üben, dann üben sie in einem Konferenzzimmer. Und das hat nichts mit einer Bühne zu tun. Und das war mir sehr wichtig. Ich habe diese, der ursprüngliche Idee, ein Studio zu mieten, irgendwas zu finden, was funktioniert, kam eben von die, ich will nicht andauernd in irgendwelche Konferenzzimmern üben mit voller Beleuchtung und große Fenster und es ist alles viel zu hell und die Kollegen laufen andauernd dabei und kichern, weil einfach nur Mist. Und ich wollte keine Working WeWork oder Design Offices oder Ich wollte mein Ding haben und ich wollte einen sicheren Hafen bauen für Menschen, die das Speaking, das Sprechen, das Präsentieren ernst nehmen.
And the Art of Speaking. Nicht nur so, der Business-Aspekt, ich muss jetzt hier pitchen und verkaufen, sondern ich nehme das ernst auch auf eine künstlerische Art, wenn man so möchte.
Ja, also es ist keine, obwohl ich es zu, also mit meiner Presentervention zu einer Artform gemacht haben. Also präsentieren ist kein Artform, aber there is an art to it.
Ja.
Also da sind bestimmte Dinge, die man machen kann. Es ist auch ein bestimmten Mindset, die man braucht, um wirklich daran gut zu werden. Ich habe auch festgestellt, dass diese Mindset auch sehr hilfreich ist für anderen Aspekten von nicht nur fürs Business Life, sondern überhaupt fürs Leben.
Ja.
Auf ganz bestimmten Dinge zu konzentrieren, ernst zu nehmen, wirklich Gedanken drüber zu machen, was will ich denn überhaupt im Leben? Warum präsentiere ich? Präsentiere ich irgendwas, was mir völlig egal ist? Hat das irgendwas mit mir zu tun, mit das, was ich erreichen möchte im Leben? Eine der ersten Fragen, die ich meine Kunden stelle, ist, warum stehen sie auf? Warum stehen sie morgens auf? Wofür, es ist auch ein bisschen so nuller Jahre, aber wofür brennen sie. Ne? Also ich brenne fürs Präsentieren, für die Bühne, für Stories, für Geschichten, die eine große Publikum und auch ein kleines Publikum auf eine tolle Reise nehmen. Also dafür, ich denke über nichts anderes, Gabriel. This is everything I do. Ja. Und ich wollte einen Platz schaffen für Menschen, die es nicht gewohnt sind, sich so zu öffnen. Insbesondere in so einem Business-Kontext. Ne?
Und wir wissen ja auch, Public Speaking ist eine der größten Ängste, die Menschen haben. Das geht in der Schule los. Also ich habe ja auch Kinder. Das ist immer großer Horror für die, wenn die dann etwas vortragen müssen. Unsere große Tochter, die muss heute einen Vortrag in Englisch halten über den US-Staat Indiana. Wir haben das gestern noch geübt, auf Englisch übrigens. Mit jedem Training sozusagen wird sie sicherer und hat das im Kopf. Ich bin mir auch sicher, sie hat es gut gemacht, aber das erleben wir natürlich auch in der Arbeitswelt. Das ist schwer. Ich habe einen Termin beim Chef. Ich muss da was vorstellen. Ich fange an zu schwitzen. Oder ich habe ein Jobinterview. Oder wo auch immer. Das heißt, eigentlich lernen wir das nie so richtig. An welcher Stelle sollten wir das bisher auch gelernt haben? Ne? Bisher wird das einfach so erwartet, dass du das vorstellst und dann entstehen diese PowerPoint-Textwüsten oder diese langweiligen, ja, krampfigen Ansätze, aber dass man da mal mit Freude, Spaß und auch ja einem Hinterfragen rangeht, das sind wir irgendwie nicht gewohnt, das haben wir nicht gelernt.
Ja, und es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Mhm. Also der spielt so viel da eine Rolle. Man muss natürlich, es gibt immer Fragen muss man Extrovert oder Introvert sein? Kann eine Introvert gut präsentieren? Ich meine, absolut, definitiv. Man braucht keine, auch leise Töne. Das ist das, was ich die Finalisten für Miss Germany erzählt haben. Auch leise Töne können viel Kraft haben. Worte haben Rhythmus, die haben eine Melodie. Man kann in einen Text eine gewisse Sing-Song reinbringen.
Ja, im Hip-Hop haben wir gesagt Flow, ne?
Ja, der Flow, ja. Genau. Und also 41%, laut Statista, 41% von 41% der Deutschen haben Angst vor Public Speaking.
Glaube ich sofort.
Glossophobia heißt es. Lustigerweise angeblich 75% von Amerikanern haben Angst vor Public Speaking. Eine überraschende Zahl. Ich habe jahrelang Witze gemacht, so, das ist nur Präsentieren, keine bringt dich um. Aber wenn man für tausende Jahren irgendwie irgendwas vor den Stammeschef präsentiert hat und es hat ihnen nicht gefallen, dann bist du dann Kopf ab. Na, also da gibt es auch ein bisschen so DNA-Kram ist auch noch da drin, den gesellschaftlichen Kram. Es ist anders, also auf Englisch präsentieren wie deine Tochter als Nicht-Muttersprachler ist ein Riesenthema. Jeder Deutsche, der in einem internationalen Konzern arbeitet, weiß, sobald ein Amerikaner oder ein Engländer ins Raum kommt, dann bam, dann müssen wir wieder mal alle Englisch sprechen. Diese Zweitsprache-Geschichte ist ganz spannend, weil sobald du in eine fremde Sprache oder in deine zweite Sprache sprichst, dann wirst du zwangsläufig zu einem anderen Mensch. Ich bin ganz anders auf Englisch als auf Deutsch. Das hat fast mit Vokabular zu tun, aber auch mit Sicherheiten und mit der Grammatik, wie die Sprache funktioniert. Auch mit dem Flow von Deutsch ist ganz anders als ein Flow von Englisch.
Ich finde auch, die Kultur ist da mit in der Sprache drin. Ja. Also im Englischen sagst du, what you wanna do is, das würden wir im Deutschen gar nicht sagen.
No, never
ever. Das können wir gar nicht.
Also all das spielt eine Rolle, aber dann kommt auch noch den Faktor nobody taught us how to do this shit.
Mhm.
Ja. Es ist schlicht und einfach. Mittlerweile ist es anders. Man kriegt ein bisschen PowerPoint an der Schule, aber es geht nicht darum, die PowerPoint zu beherrschen. Das ist es eben nicht. Ist es ein Teil davon? Sicherlich. Aber es geht nicht nur darum. Es geht darum zu verstehen, wie Geschichten funktionieren und warum. Und was für eine Form Geschichten haben können und warum. Und das ist das, was man eher lernt, wenn man ein Kunststudium macht, als beim als ein Business, als ein MBA. Klar, jede Menge Leute kommen hier, oder wenn ich Gruppensessions mache mit 60 Leuten, da ist immer eins oder zwei dabei, die bitte eine magische Pille oder ein Silver Bullet oder irgendwas, was die nehmen können und nächsten Tag einfach aufwachen und es können. So ein bisschen Matrix-mäßig. Und ich verstehe das. Es ging mir genauso. Damals für, oh Gott, ich bin 31 Jahre in Deutschland und für 31 Jahre bin ich jeden Abend weinend in Schlaf gegangen, weil ich so frustriert war, dass ich eure Sprache einfach nicht kann.
Ja, wir haben auch einfach zwei Artikel mehr als ihr.
Das ist einfach so entsetzlich. Aber dann habe ich gelernt, man muss es üben, man muss es lernen, man muss Fehler machen, man muss Fehler machen. Und das ist das Problem, die wir hier in Deutschland haben. Weil als Deutschen, als Engländer, wir machen keine Fehler. Wir machen einfach keine Fehler. Es ist immer ein Witz. Wenn irgendwas schief läuft, dann nutzen wir das mal zu unseren Gunsten. Dann ist es ein Witz. Wir nutzen das. Aber für der deutsche Marcus John Henry Brown, boah, der hasst Fehler. Das ist bitter, das tut weh. Aber es macht momentan so ein Videoclip mit George Clooney die Runden, und der bringt es perfekt auf den Punkt. Man hat nie von einem Erfolg gelernt. Aber man lernt von jedem einzelnen Fehler, die wir gemacht haben. Und das Problem mit Präsentieren ist, wir haben zu wenig Gelegenheiten zu üben, das auszuüben, und wir scheuen uns, jede Gelegenheit zu nehmen, um genau das zu tun, um zu gucken, was geht, wie weit wir sind, wie viele Fehler wir noch machen, was für Fehler wir machen, sind die gute Fehler. Ja? Also das spielt alles eine Rolle.
Ja.
Meine Arbeit, Gabriel, ist relativ, inhaltlich mache ich wenig. Ich versuche Menschen nur an ihren eigenen Worte und Lösungen und Wege dran zu bringen, so dass sie selber merken, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Also es ist wirklich eher so Regiearbeit oder Produzieren als tatsächlich Coaching oder keine Ahnung, obwohl ich das Ghostwriting auch gemacht habe und auch mache, aber meine bevorzugte Arbeitsweise ist eher Menschen helfen, ihren eigenen Weg zu finden.
Ich hatte auch schon ein, zwei Speakerinnen hier zu Gast, die einen TED-Talk halten durften und die mir berichtet haben, wie toll diese Schule ist, die du da durchläufst. Hm. Weil du dann auch wirklich sehr aufwendig nochmal vorher mit jemandem an dem Thema arbeitest, an der Performance, an diesen Facetten. Das sind ja mehr Facetten, als man denkt. Da ist ja auch noch die Körpersprache drin. Da sind ja Pausen drin, ganz viele Dinge, an die man vielleicht gar nicht denkt. Da kann man auch viele Bücher drüber lesen. Einige hoffen, das ist jetzt auch eine Karriere. Ich werde Keynote-Speaker. Wir sehen auf LinkedIn sehr, sehr viele Speaker. Aber wenn du vielleicht nochmal einen Tipp geben kannst, ich glaube, viele sind, die hier auch zuhören, dabei, immer mal einen Vortrag zu halten oder eine kleine Präsentation. Was können wir beherzigen? Was gibst du uns mit auf den Weg?
Also der erste Tipp ist, versuche keine Karriere als Keynote-Speaker, Also das ist nicht das sollte nicht das Ziel sein. Das musste oder sollte eine schöne Nebensache oder eine Resultat von einer tollen Arbeit, die du woanders machst, sein. Es gibt sehr viele Menschen da draußen, die großartige rhetorische, die haben Pausen drauf, die haben eine Haltung, ihre Stimme ist super, die Bilder sind immer geil, wenn man sieht, wie sie auf die Bühne, aber es ist inhaltsfeindlich, was sie machen. Und mittlerweile ist es eben so, dass ein Publikum merkt sofort, wenn das eine Keynote ist, wenn ein Keynote-Speaker, die das hat er oder sie tausendmal gemacht. Das bedeutet ihn überhaupt nicht. Weil sie hauptsächlich Keynote-Speaker sind. Die wirklich spannenden Keynote-Präsentationen, Vorträge kommen von Menschen, die was Außergewöhnliches gemacht haben. Was wirklich was zu sagen haben über irgendwas, was sie gemacht haben. Im echten Leben. Nicht irgendwelche Zukunftsforschungsmist, sondern irgendwas, was sie gemacht haben und es könnte uns was bedeuten. Also das ist mein erster Tipp. If you want to be a great speaker, do something else great first.
Mhm.
Wenn du das gemacht hast, bau eine Keynote, bau eine Präsentation, die der Vision von dieses Ding erzählt, nicht das Ding selbst. Ein Publikum möchte gerne einfach ein bisschen mehr haben wollen und es trotzdem nicht bekommen. So, es soll auch ein bisschen so ein leichtes Mysterium bleiben, was du da gemacht hast. Der Vorteil ist, dass wenn du mit deinem Keynote fertig bist, dass da tatsächlich Fragen kommen beim Q&A. Sehr viele Buchautoren machen diesen Fehler. Die versuchen, ihren kompletten Buch innerhalb von 17 Minuten runter zu nudeln. Und das geht einfach nicht. Und dann ist es ein Wirrwarr und kein versteht das und es ist langweilig und es ist dumm. Aber wenn man das Vision von das Buch, der Hauptgedanke von dieses Ding darstellt, dann ist es spannend, dann ist es gut. Tell simple stories. Mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Menschen wollen nicht, people don't want clever, they want helpful. Also überleg doch mal, was hat das für einen Sinn, was du da sagst? Was können Menschen mit diesen Worten, mit diesen Ideen, mit diesen Dingen machen? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann üben. Bis zum geht nicht mehr üben. Jeden Tag ein bisschen. Es muss nicht immer das komplette Ding, aber jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag den Ende, Mitte, Anfang. Und wenn man das hat, immer wieder draufschauen, dass das tatsächlich im Einklang ist mit deinem eigenen Purpose, also was du wirklich machen möchtest, dass du dich selbst nicht anlügst mit deiner Präsi. Das ist schwierig, wenn man pitcht für ein Produkt, die man vielleicht nicht mag, wenn man pitchen muss, weil der Chef sagt, wir müssen aus strategischen Gründen, die berühmten strategischen Gründen für dieses Ding pitchen. Das ist schwierig. Aber wenn du einen Vortrag über deine tolle Geschichte machst, dann bitte drauf schauen, dass das in Einklang ist mit das, was man, mit seinem eigenen Purpose. Das ist mir wichtig. Das ist eigentlich das, was wir hier machen bei Speakery, um zu gucken, dass das echt ist.
Ja, wir haben ja zum Beispiel hier in Rostock so eine Social Crowdfunding Aktion mal ins Leben gerufen in der Pandemie, weil wir viel Zeit hatten. Wir sind Eisbaden gegangen, ja, in das Wasser. Das macht man, glaube ich, in München auch hier und da. Und dann haben wir aber gemerkt, es gibt Aufmerksamkeit. Leute bleiben stehen. Wir haben angefangen, Spenden zu sammeln für gute Zwecke, für Obdachlose, denen wirklich kalt ist. Und wir haben das einfach gemacht und Medien kamen und haben gefragt, warum macht ihr das? Wie geht das? Und es wurde immer größer und immer größer. Und so haben sich auch Bühnen ergeben. Also auch mal ein Vortrag, aber auch viele Medienberichte, in denen man das natürlich immer wieder erzählt. Und im Endeffekt ging es auch nie darum, das zu erzählen, sondern das zu machen. Und dann hat man es halt erzählt. Daran denke ich gerade so ein bisschen. Und natürlich gibt es da auch eine spezielle Motivation, warum man es tut. Es gibt viele gute Gründe. Und die Leute könnten sogar anfangen, es auch mal auszuprobieren. Es ist was anderes, als wenn ich dir ein Produkt verkaufen will, ne?
Naja, es ist noch absurder. Also im Grunde genommen ist diese Keynote-Rumgetour auf LinkedIn ist dein Beispiel, aber der ursprüngliche Idee ist, wir wollen Presse erzeugen.
Darum machen wir. Deswegen gehen wir Eisbaden.
Darum gehen wir Eisbaden.
Ja, ja.
Statt einfach Eisbaden zu gehen und dann zu sehen, ah, okay, hier ist Aufmerksamkeit, das könnten wir uns nutzen und dann.
Ja.
Und das meine ich. Ne? Also es gibt sehr viele Leute, die sagen, ich war auch eine davon. Ne? Also ich, also in die Selbstständigkeit, es war eine Idee für die Firma. Oh, ich werde einfach mal Keynote Speaker.
Ja, kann man ja bestenfalls auch gut Geld verdienen, ja?
Ja, aber nur, wenn man wirklich was zu erzählen hat. Ne? Also die, die Halcyon Days, also die schöne Tage von jeder kommt auf die Bühne für und kriegt seine, keine Ahnung, 10, 15.000, 20, 100.000 Euro. Die sind vorbei. Also die Gagen kriegen wirklich nur die Leute, die es verdient haben. Man muss auch noch dazu sagen, dass die Live-Events auch immer weniger werden, weil sie es schwer finden, Menschen aus ihren Homeoffices zu locken. Damals war es super easy. Ja. Oh, ich bin 3 Tage auf den OMR. Geil, dann bin ich 3 Tage nicht im Büro. Aber das Homeoffice ist ziemlich geil. Ne? Also will ich wirklich dahin für 3 Tage? Also OMR ist nicht. Also es gibt sehr, 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 sehr viele Gründe, warum man auf die OMR gehen soll. Value for money, number one. Aber für andere Events ist es echt schwierig. Und wir haben gesehen in den letzten 2 Jahren, dass es eben nicht so eine große Euphorie gab, dass da alle zurück zu den Veranstaltungen gestromt sind und dass die Speaker-Gagen wieder da waren. Ist eben viel schwieriger. Also die Messages, die man, also die Präsis, die Keynotes, die Messages, es muss alles on point sein, es muss alles relevant sein. Und vor allen Dingen diese ganze Inspirationsgedöns, die wir hatten während der Pandemie. Ja, we're in it together, Ideen für die Zukunft, das neue Leben, auch zum Teil ein bisschen das New Work-Thema.
Die Krise als Chance.
Die Krise als Chance. Die ganze, diese weich, super weiche Themen, ey, da will kein Corporate mehr davon hören. Ne? Also wenn du Inspirationsspeaker bist, dann ist es momentan ein bisschen schwierig, weil Corporate Events wollen Menschen buchen, die sagen, wie Sachen gehen, wie Dinge umgesetzt werden. How to get shit done. Das ist das, was sie momentan haben wollen. Die Inspo-Nummer ist weg.
Es sei denn, du bist im Sales-Bereich, dann kannst du den Sales-Leuten noch erzählen, wie sie noch besser verkaufen, indem sie noch mehr an sich glauben.
Ja,
das
aber
gibt
auch
es ja nach wie vor.
Ja, aber auch da sind auch da den Sales-Markt. Ja, ich weiß, ja, jetzt ist mir gekommen, wem du da meinst.
Auch diese YouTube-Ads.
Ja.
Ist doch herrlich.
Ja, es ist ja sensationell. Also da gibt's schon ein paar Typen unterwegs, aber auch dafür gibt's Publikum. Ne? Also
und deren aus Dubai am besten.
Ja, und deren Publikum ist ungefähr 17 Jahre alt und männlich. hat ein Mofa und lebt in Sindelfingen und will unbedingt, keine Ahnung, seine ersten Millionen machen, bevor er 18 wird.
Genau.
Aber in echten, in den real world, in den Sales-Bereich, ich bin gespannt, wie viele Sales-Leute noch übrig bleiben bis Ende des Jahres. Also wir werden dann, das ist ein ganz spannendes Thema. Und das Menschliche, und da kommt eben das wahre Mehrwert von Real-Life-Conferences, das menschliche Aspekt wird wichtiger denn je. Weil you still need a human on the stage to give a talk. Mal schauen, wie lange.
Ja.
Aber noch ist es so.
Ja.
Und wenn ich ein Sales-Mensch wäre, dann das Erste, was ich jetzt tun würde, ist hinzusetzen und okay, wie kann ich das Menschliche jetzt nutzen? Und dann da Vorträge schreiben und halten auf relevante Konferenzen. Also das wäre mal da mein Tipp.
Nutzt du denn auch schon in irgendeiner Form Artificial Intelligence? Beschäftigt dich das? Oder sagst du, das Präsentieren, das Sprechen bleibt menschlich?
Ich glaube, das ist ein Tool, die man nutzen kann für bestimmten Bereiche, Tätigkeiten, Midjourney.
Du kannst dir die Slides bauen lassen, ja? Ob die gut sind, ist eine andere Frage.
Ja, das ist, ob die adäquat sind. Für manche Menschen sind sie wahrscheinlich adäquat. Ich habe einfach eine diebische Freude daran, meine eigenen Kram zu machen.
Fall in love with the progress sozusagen, ja?
Absolut. Also das ist Slides bauen ist Slides üben.
Ja.
Aber man kann das tatsächlich nutzen, um sehr, ein Freund von mir ist ein AR-Künstler und er nutzt AI als Studio Assistenz. Es spart ihn enorm viel Geld an Menschen, weil jetzt hat er 2000 Artificial Studio Assistenten, die ihn die ganze Zeit Bilder liefern, die ihn vielleicht interessieren könnte.
Du meinst aber nicht zufällig Refik Anadol, oder?
Nee, Eric Dress in Brighton.
Es gibt einige, aber das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, Kunst und AI. Müssen wir nochmal verlinken.
Der hat mir tatsächlich einen Tipp gegeben, dass er nutzt es teilweise Storylines oder Gedanken zu testen mit einem Virtual Artificial Publikum. Also er bittet das AI, sich als eigentlich so als Gegenwind zu agieren. Also er präsentiert im Grunde genommen seine Präsi, Artificial Intelligence, eine Artificial Intelligence, die diese Ideen nur hassen kann, um zu gucken, was zurückkommt. Was ich total spannend fand. Aber so das klassische BWA, also MBA, LinkedIn approach to writing the whole presentation in AI und dann elendlangen LinkedIn-Posts darüber zu schreiben, dass the future of ist tot, mache ich nicht. Also ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass Keynotes tot sind. Und die Keynotes, die ich dieses Jahr letztes Jahr auf Konferenzen gesehen habe, bestätigen das, dass Keynotes are dead. Also das Publikum will was anders sehen. Das ist tot, aber AI will not kill presentations. Punkt. It's gonna help.
Ja, wir werden sehen.
It's gonna help.
Vielen Dank, Markus, dass du uns heute deine Story gezeigt hast, dass du uns auch einen tiefen Einblick gegeben hast. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, das kann viele auch nochmal zum Nachdenken darüber bringen. Denn am Ende geht es doch darum, auch die eigene Leidenschaft zu finden. Und Arbeit sollte doch bestenfalls auch etwas sein, was wir mit unserer Leidenschaft verbinden. Du hast gesagt, dafür brennen. Ich bin auch manchmal irritiert, wenn ich auch Freunde treffe, die mit ihrer Routine zufrieden sind. Die brennen nicht für ihre Arbeit, aber die sind offensichtlich, also nicht happy, aber es ist okay. Und ich habe auch gelernt, das zu tolerieren. Ich finde es aber auf der anderen Seite sehr schön, mit Leuten zu sprechen, die dafür brennen, was sie tun. Und ich glaube, das kann dann auch wiederum andere inspirieren. Und das Thema Speaking wird uns hier beschäftigen. Und von daher schaut euch das unbedingt mal an. Die Speakery, wir packen das alles in die Shownotes. Und wenn wir dich vielleicht nochmal in einem oder zwei Jahren befragen, wie es dir geht. Was glaubst du, wo bist du dann? Noch ein Pivot oder bleibst du auf der Spur?
Ich habe eine leise Ahnung, dass Speakery wachsen wird. Der Gedanke, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mit diesem Studio, dass es dabei bleibt. Ich habe eine leicht andere Vision. Mit einer größeren Bühne, mit Bestuhlung. Schauen okay. wir mal. Aber ich bleibe bei Speakery. Ich habe es wirklich, also ich war noch nie so glücklich mit meinem Alltag.
Toll. Ja, dann in diesem Sinne viel Erfolg weiterhin, Markus. Bleib gesund.
Danke.
Und vielen Dank für das Gespräch und das Interview.
Thank you so much for having me.
Du darfst es genauso sagen. Mach's gut, mein Lieber, ne? Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich kann euch nur raten, folgt Markus auf seinem LinkedIn-Profil, gibt's alle Updates. Ich packe es euch natürlich in die Shownotes. Außerdem die Webseite von Markus, die Speakery, alle Informationen dazu und natürlich auch YouTube. Ganz, ganz wichtig, denn da seht ihr dann auch nochmal, wie Markus in Aktion wirkt. Es gibt Keynotes von ihm, es gibt aktuelles Material, Vlogs, all das kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch außerdem meine Webseite mit rein, gabrielrath.com. Da könnt ihr mir schreiben, wie gefällt euch der Podcast, was geht gar nicht, wen oder was wünscht ihr euch. Und da würde ich mich wirklich freuen, von euch zu lesen, meine ich ernst. Schreibt mir mal eine E-Mail, wo hört ihr den Podcast, all das würde ich gerne wissen. Und dann könnt ihr natürlich auch sehen, was ich sonst noch so treibe. Ich mache nicht nur Podcasts, manchmal bin ich auch als Moderator unterwegs auf Konferenzen oder kleineren Veranstaltungen oder auch als Speaker rund um das Thema Future of Work. Könnt ihr also gerne auch mich kontaktieren und mit mir zusammenarbeiten. Ich danke euch erstmal für den Moment, fürs Zuhören. Sende euch schöne Grüße aus Rostock City. Der Frühling kommt, Ostern kommt. Bleibt gesund und bleibt connected.